Also wenn wir Menschen, sag ich mal, rational wären im Sinne, dass wir für uns die besten Entscheidungen treffen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich anders verhalten. Dann würden wir bei einer so, sag ich mal, großen Gefahr, die doch besteht, berufsunfähig zu werden, uns wahrscheinlich besser absichern. Und man wundert sich dann, warum viele das nicht tun.
LV 1871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LV 1871 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Thomas Buchholz und ich bin euer Gastgeber für alle Folgen rund um das Thema Altersvorsorge. Und ich freue mich, Frau Professor Dr. Julia Pitters zum zweiten Mal nun als Gast schon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht starten wir so, dass du in ein, zwei Sätzen dich mal vorstellst für diejenigen, die das letzte Mal noch nicht dabei waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal den Financial Freedom Report begleiten darf aus wissenschaftlicher Sicht. Und zwar deswegen, weil mich das Thema Finanzpsychologie besonders interessiert. Also Finanzpsychologie ist mein Forschungsschwerpunkt. Du hast schon gesagt, ich habe eine Professur für Wirtschaftspsychologie an der IU Internationalen Hochschule. Wir haben auch ein Trendforschungsinstitut in Wien. Und in meinem Forschungsbereich beschäftige ich mich eben gerne mit Konsumentenverhalten, Finanzpsychologie, Psychologie des Bargelds und eben auch in dem Fall jetzt Psychologie der Vorsorge. Und da gibt es doch viele interessante Aspekte, die man aus diesem Winkel beleuchten kann.
Ja, vielen Dank, Julia. Bevor wir jetzt vielleicht in die Fragen einsteigen, was wir in den nächsten Minuten eben machen werden, um zu gucken, welche Erkenntnisse eben aus dem Report hervorgehen. Du bist jetzt zum zweiten Mal dabei gewesen. In Summe haben wir ihn zum fünften Mal schon von der LV 1871 aus erhoben. Und da haben sich natürlich einige Veränderungen auch ergeben, die wir dann auch mal beleuchten werden im Zeitverlauf. Aber vielleicht vorneweg noch, es wurden knapp 2.500 Menschen befragt, quer durch Alters- und Bevölkerungsschichten hinweg und eben Fragen gestellt rund um das Thema finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit. Das ist immer so vorab für diejenigen, die wirklich noch gar nichts damit zu tun hatten, sich noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben. Ja, der erste Punkt, der mir in diesem Jahr auffällt in dem Report, ist, dass finanzielle Unabhängigkeit hier deutlich an Bedeutung gewinnt, gerade im Vergleich zu den vorherigen Reports, die wir erhoben haben. Aber tatsächliche Lage ja eigentlich weiterhin angespannt ist, Julia. Wie erklärst du diesen Wechsel im Verständnis von Freiheit und vielleicht auch, welche Prioritäten leiten Menschen denn sinnvoll daraus ab oder sollten sie denn jetzt sinnvoll daraus ableiten?
Ja, im Report wurde ja die Frage gestellt, was Menschen grundsätzlich unter Freiheit verstehen. Das ist erstmal so eine offene Frage. Und da kommen dann unterschiedliche Assoziationen und relativ schnell kommt natürlich dann auch der Begriff finanzielle Freiheit. Aber in den letzten Jahren war das nicht so im Vordergrund wie dieses Jahr. Also in den letzten Jahren waren andere Freiheiten, Bewegungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit, andere Dinge noch wichtiger. Und dieses Jahr hat eben dieser Faktor finanzielle Freiheit zugenommen. Und das kann man schon dadurch erklären, dass wir einfach sehr unsicheren, angespannten Zeiten leben, wo viele auch Angst haben oder finanzielle Sorgen haben. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich noch. Und man nimmt in diesen angespannten Zeiten die finanzielle Freiheit vielleicht nicht mehr als so selbstverständlich wahr, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also man sieht darin eher eine besondere Herausforderung und ordnet dem dann auch entsprechend einen höheren Wert zu.
Und leiten Menschen denn daraus auch was ab? Also, dass sie mehr sparen oder jetzt mehr investieren, dass sie auch was dagegen tun? Sieht man das in dem Report auch oder ist das jetzt?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich, was die einzelnen Zielgruppen angeht. Also einige verharren noch in so einer Art Lethargie, also auch gerade unter den Jüngeren, die aber auch sagen, ja, wer weiß, was kommt, die Zukunft ist so unsicher. Ich habe hier überhaupt keinen klaren Fahrplan, was zu tun ist. Und für viele, die dann sehen wieder, naja, für mich geht es sich gerade noch so aus, die haben jetzt auch keinen besonderen Handlungsbedarf. Aber es sind viele Fragezeichen sozusagen im Raum, kann man aus dem Report ablesen, weil einfach die Unsicherheit groß ist und weil viele auch wirklich nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, dass die im Falle einer, sag ich mal, Berufsunfähigkeit oder einer unvorhergesehenen Ausfallssituation zurechtkommen würden.
Ja, da sprichst du schon den nächsten Punkt an, den ich mir nämlich auch notiert habe zum Thema Berufsunfähigkeit und generell Krankheit. Das ist auch ein wesentlicher Punkt in dem Report und wir sehen, dass die Gefahr eben genannt wird. Dennoch haben nur 25% der Befragten eine Berufsunfähigkeitsabsicherung, obwohl das Risiko eigentlich als sehr hoch eingeschätzt wird, weil viele eben dann doch glauben, dass sie selbst von dem Risiko nicht betroffen sind. Ja, und du hattest jetzt eingangs auch schon die BU-Risiken ja eben angesprochen. Was ich im Report auch gesehen habe, dass nur die Hälfte der Befragten angeben, sie wissen überhaupt, wie lange ihr Geld reichen würde, wenn sie nicht mehr Einkommen erzielen würden. Das waren, glaube ich, 6 Monate, die da genannt worden sind. Und ein Fünftel weiß gar nicht, wie viel Geld sie hätten, wenn sie denn nicht mehr arbeiten würden morgen. Das heißt, das spricht ja eigentlich schon mal dafür, dass da eine Menge Beratungsbedarf da ist. Und dass die Leute da eigentlich sich mit auseinandersetzen müssen. Sie tun es nicht so wirklich. Und wie kannst du denn das begründen, dass dieses Risiko verdrängt wird und nicht angegangen wird? Und vielleicht auch noch, das sind jetzt viele Fragen, wir haben ein bisschen Zeit, wie der Berater das dem Kunden auch erläutern kann, ohne jetzt zu sehr mit den Zähnen zu klappern und ihm zu viel Angst zu machen.
Ja, das sind jetzt wirklich viele Fragen. Ich fange mal ganz allgemein an. Also du hast angesprochen, eigentlich wundert man sich und man müsste doch und so weiter. Da sind wir ganz genau in der Wirtschaftspsychologie. Wir beschäftigen uns eben immer mit diesen Abweichungen von der Rationalitätsannahme. Also wenn wir Menschen, sag ich mal, rational wären im Sinne, dass wir für uns die besten Entscheidungen treffen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich anders verhalten. Dann würden wir bei einer so, sag ich mal, großen Gefahr, die doch besteht, berufsunfähig zu werden, das ist ja wirklich ein real, uns wahrscheinlich besser absichern. Und man wundert sich dann, warum viele das nicht tun. Und das liegt eben daran, dass wir eben diese Risiken selbst immer gar nicht so überblicken können, einfach weil es uns an Informationen fehlt und weil wir auch in der Gegenwart leben. Also das, was im Moment ist, wirkt, wenn man im Hier und Jetzt lebt, sehr unattraktiv, erstmal Geld zu investieren in etwas, was vielleicht irgendwann mal kommt und wo ich gar keine genaue Idee habe, ob das eintrifft, ob es mich trifft. Und hier blenden wir das gerne auch erstmal aus und sagen, eigentlich nehmen wir lieber mal den Spatz in der Hand sozusagen als die Taube auf dem Dach. Also wir investieren jetzt lieber in etwas, was uns jetzt was bringt und nicht erst in der Zukunft. Ist relativ kurzfristig gedacht. Es hat im Grunde das psychologische Konzept dazu, nennt sich Belohnungsaufschub. Also Menschen tun sich schwer, sozusagen erst einmal zu verzichten, um dann im Nachhinein belohnt zu werden. Und das hängt, bei Kindern kann man das testen, da hängt es so mit dem Entwicklungsgrad, von dem Entwicklungsgrad ab. Also wenn man kleinen Kindern sagt, du bekommst entweder jetzt eine Tafel Schokolade oder du wartest noch bis morgen und kriegst 2, dann würden kleine Kinder lieber mal die Tafel jetzt nehmen. Ältere Kinder schaffen das dann schon, das auszuhalten. Gibt ja auch dieses berühmte Marshmallow-Experiment, wo das irgendwie ganz lustig auch publiziert, wo man sieht, wie kleine Kinder das einfach nicht schaffen, dieses eine Marshmallow erstmal nicht zu essen. Und so ähnlich ist es aber bei Erwachsenen natürlich auch noch. Also das ist auch individuell unterschiedlich, aber vielen fällt es einfach schwer, in sowas Abstraktes zu investieren, wenn das Konkrete, dass ich jetzt erstmal für diese Versicherung zahlen muss oder mich drum kümmern muss, schon mal real ist. Und das kann natürlich dann auch sozusagen verheerende Folgen haben. Ein anderer Aspekt ist so diese sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Also wir Menschen müssen ja immer Entscheidungen treffen und lassen uns da leicht beeinflussen von so impliziten Faustregeln, nennen wir das, Heuristiken. Und eine Faustregel ist, dass ich die Information, die mir gerade präsent ist, die nehme ich und die überschätze ich im Vergleich zu allen Informationen, die mir gerade nicht präsent sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was beobachte, was sehe, von mir aus auch gut Krankheit, denke ich mir, gut, da wird man aber auch wieder gesund. Aber wenn ich jetzt auch andere Gefahren sehe, kann das auch sein, sowas wie schlechte wirtschaftliche Lage oder irgendwie Inflation, dann ist das was, was ich aktuell irgendwie ständig in den Medien lese, was ich im Moment von der Wahrscheinlichkeit auch, dass es mich irgendwie trifft, wahrscheinlich überschätze im Vergleich zu den Themen, die mir gerade nicht präsent sind oder über die ich gerade nicht lese. Und das führt dann sozusagen auch zu Verzerrungen oder zu Entscheidungen, die jetzt nicht immer vielleicht die gewinnbringendsten sind.
Ja, danke dir. Also das ist jetzt zwar nicht eigentlich Thema des Reports, aber da fällt mir noch was zu ein, was ich jetzt in den letzten Jahren immer vermehrt mitbekomme, weil es da auch Studien von Investmentgesellschaften zu gibt über die Entscheidung oder das rationale Verhalten von Anlegern, das einfach nicht oder nicht vorhanden ist, will ich nicht sagen, aber sehr schwierig ist, weil nämlich genau durch die Punkte, deswegen ist es mir eingefallen, die du jetzt eben angesprochen hast, Inflation, Krieg, geopolitische Dinge, die man versucht irgendwie selber einzuschätzen und dann aus seinem Investment aussteigt und das halt meistens zu dem schlechtesten Zeitpunkt, ja, und dann einfach sich leiten lassen von dem, was du jetzt eben auch schön alles aufgeführt hast. Das kann man, glaube ich, auch sehr schön auf das Investment beziehen. Nächster Punkt jetzt aus dem Report. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass der Staat am ehesten unterstützen sollte. Also jetzt, wenn es um das Thema gesundheitliche Gründe geht, wenn einer mehr als 6 Monate ausfällt. Im Gegensatz dazu sind aber 26% der 18- bis 29-jährigen Befragten davon überzeugt, dass sich jeder selbst verantwortlich um seine Dinge kümmern sollte. Wie kommt es jetzt, dass junge Menschen das Thema mehr in dem Thema mehr Eigenverantwortung zeigen? Weil das, ich will nicht sagen, es widerspricht zu dem, was du jetzt eingangs gesagt hast, aber so ein bisschen ja schon, da ist Eigenverantwortung da, aber ja.
Genau, diese Eigenverantwortung wird jetzt immer mehr gesehen, das stimmt. Also das sehen wir auch den Unterschied zu den letzten Jahren. Aber natürlich hängt es damit zusammen, wie man aufgewachsen ist. Also die Komfortzone der älteren Generationen, die war einfach immer, dass die Renten sicher sind, dass sich der Staat auch um alles kümmert und sind einfach in diesem Wohlfühlatmosphäre zu sagen, naja, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, dann ist ja immer noch der Staat, der das alles macht, haben sie sich auch sicher gefühlt und das war ja auch immer so. Die jungen Generationen jetzt eben unsichere Zeit, viele natürlich auch, was sie mitbekommen über alle möglichen Arten von Medien, bekommen schon mit, das zu sagen, man kann sich so nicht mehr verlassen. Man weiß nicht, ob das Rentensystem noch so sicher ist. Man weiß ja auch, die Demografie ändert sich. Also wir haben einfach sehr wenige junge arbeitende Menschen, die für sehr viele Alte aufkommen müssen. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die gehört schon zur DNA der jüngeren Generationen. Und da auch zu wissen und dann auch diese Verantwortung, die da mitschwingt, zu sagen, ja, ihr müsst euch schon auch selbst kümmern. Also da ihr könnt euch nicht mehr so drauf verlassen, dass das alles irgendjemand übernimmt. Das, glaube ich, ist jetzt schon langsam zu spüren. Und das sieht man dann eben bei dieser jüngsten Altersgruppe insbesondere, die doch sagt, okay, ja, wahrscheinlich müssen wir mehr Verantwortung zeigen. Aber also ich sehe auch oft so einen gewissen Phlegmatik, also die jungen Leute, die dann sagen, ja, wir müssen das zwar, wissen wir schon, wir können es auf nichts verlassen, aber gleichzeitig auch sagen, ach, was lohnt sich überhaupt noch? Also auch eine Orientierungslosigkeit oftmals.
Ja, also ja, interessant und spannend, weil wenn man jetzt in den Bundeshaushalt reinschaut, man sieht ja schon die Zahlen für 26, da sieht man, dass der Zuschuss jetzt für das Rentensystem schon bei knapp 26% des Bundeshaushaltes liegt. Das heißt, wir sprechen da, wir haben zum Glück eine ganz gute Wirtschaftslage aktuell noch, aber über 140 Milliarden, die da bezuschusst werden. Das ist jetzt nicht nur das Thema Renten, das ist auch Erwerbsunfähigkeit, aber das ist ja auch ein Punkt, über den wir jetzt eben gesprochen haben. Und du hast es auch angesprochen, das Thema Demografie spielt uns jetzt hier nicht gerade in die Karten, dass das besser wird. Ja, wie Adenauer immer gesagt hat, Kinder werden immer bekommen. Ja, aber nicht mehr in dem Maße. Ja, also es hat keiner mehr 2, 3 Kinder, dass das System eben aufgeht.
Ja, ich glaube, das war in den 70ern sind noch 4 Arbeitende auf einen Pensionisten oder Rentner gekommen. Jetzt sind es noch 3 und im Jahr 2030, hatte ich mal, sind es wahrscheinlich nur noch 2, wenn nichts passiert. Also das ist etwas, da muss man nicht viel mathematisches Verständnis haben, um zu merken, dass sich das so nicht ausgehen kann.
Genau. Ja, nächster Punkt. Wie wichtig ist denn jetzt in der Beratung auch finanzielle Allgemeinbildung, um Verständnis eben genau für so komplexe Sachverhalte zu bekommen, wie das Thema Arbeitskraftabsicherung oder auch Altersvorsorge, um das zu fördern? Und welche Werkzeuge aus der Psychologie jetzt gerade können denn in der Beratung hilfreich sein, um diese Ziele zu erreichen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage und wichtige Frage. Und das Erste, was du schon angesprochen hast, ist die fehlende Finanzbildung. Allerseits ist es aber ein Thema, was seit Jahrzehnten immer wieder aufs Tapet gebracht wird und was jetzt auch, wo ich schon Hoffnung habe, dass sich da einiges tut, weil auch Finanzbildung Teil der oder in Österreich zum Beispiel ist es schon als Schulfach eingeführt worden. Also man sieht hier schon wirklich diesen Bedarf. Jemand, der sich nicht auskennt, der ist natürlich erst recht nicht davor gefeit, falsche Entscheidungen zu treffen. Und gerade diese komplexen Zusammenhänge bei Finanzentscheidungen, die sind ja sehr anstrengend. Wir sagen ja immer, Menschen sind kognitive Geizhälse. Die strengen sich nicht so gerne an, wenn es nicht sein muss. Und gerade bei so einem Thema Finanzen, da ist man froh, wenn man sagt, ach, das ist ein Kavaliersdelikt, wenn ich mich da nicht auskenne oder irgendwie muss ich irgendwie nicht machen und so weiter. Also ich glaube, hier so ein wirklich so eine Notwendigkeit zu schaffen und zu sagen, nein, jeder muss sich damit auskennen, weil es sein Leben nachhaltig beeinflusst. Das ist sicher ein wichtiger Ansatzpunkt, aber den können natürlich jetzt nicht die Versicherungen bringen, sondern das ist ein Thema wirklich auch eben für die Schulen oder eben überhaupt Bildungseinrichtungen auch. Was wichtig ist für Beratungsgespräche, ist erstmal den Kunden, glaube ich, Transparenz nahezulegen und zwar Transparenz auch mit sich selbst. Also wirklich mal zu reflektieren, wo stehe ich, was habe ich vor, wie kenne ich mich wirklich aus, wie ist tatsächlich mein Finanzwissen und hier mal so, so eine Art Beschau zu machen, wo kann ich mich eigentlich positionieren und dann auch Szenarien zu überlegen, wo sehe ich mich in der Zukunft und sich diese Szenarien auch ganz genau vorzustellen. Also da gibt es Studien, dass Menschen, die sich genau in eine Zukunftssituation versetzen, dass die dann sozusagen das alles viel dringlicher finden, sich in eine bestimmte Richtung zu verhalten als diejenigen, die das nicht tun. Und ich glaube auch, dass hier die KI einiges bieten kann, dass es hier sicher tolle Simulationen gibt, wie man Menschen schon in ihre Zukunft versetzen kann, also auch wirklich visuell. Und wenn man sich dann irgendwo selber sieht, wie man da in so einer ganz ärmlichen Atmosphäre sitzt und ganz krank ist oder so, dann wird das wahrscheinlich irgendwas mit einem machen, dass man sich vielleicht auch bei Zeiten anders verhält. Also ich habe da eben mit auch einigen Beratern gesprochen von der LV 1871 und die meinten halt, solche Tools sind jetzt noch nicht im Einsatz, aber die fanden das natürlich hochinteressant und ich glaube, da wird sich hier sicher einiges tun am Markt, was es da so gibt. Wichtig ist sicher auch so Framing-Effekte. Also habe ich vorhin diesen Effekt nicht erklärt, aber vielleicht tue ich das noch. Also interessant ist auch immer in der Psychologie, dass Menschen sich im Verlustbereich anders verhalten als im Gewinnbereich. Also wenn eine Situation als Verlust eingebettet ist, dann sind die Menschen risikofreudiger. Wenn es ein Gewinn ist, dann ist man risikoaverser. Also das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich mal im Minusbereich bin, also wenn ich schon mal einen Kredit aufgenommen habe, dann bin ich irgendwie so auch schon egal, ob das jetzt irgendwie noch mehr wird oder nicht. Im Gewinnbereich, mein Erspartes, da bin ich sehr viel vorsichtiger, das auszugeben, ja. Und das gleichzeitig ist es so, dass Verluste sensibler wahrgenommen als Gewinne. Also ein Verlust tut mir mehr weh als ein gleich hoher Gewinn. Wenn ich 10 Euro verliere, ärgere ich mich mehr, als dass ich mich freue, wenn ich 10 Euro geschenkt bekomme. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel ist es eben auch so, wir sehen wahrscheinlich zuerst mal nur den Verlust. Ne? Wir denken, ach, jetzt müssen wir dafür auch noch was zahlen. Und wir sehen aber den Gewinn irgendwie nicht, den wir dann haben. Und ich glaube, im Beratungsgespräch ist es ganz wichtig, dieses Framing gut zu beherrschen. Also wirklich das auch als Gewinn zu darzustellen und Leute davon wegzubringen, dass sie hier wirklich erstmal den großen Verlust machen. Also das sind so kleine Tricks im Grunde auch, die man auch in anderen Bereichen der ja auch in der Verkaufspsychologie anwendet, aber die vielleicht hier auch ganz, ganz sinnvoll wären. Und vielleicht noch ein Effekt sind auch soziale Normen. Also wir orientieren uns ganz stark an dem, was andere tun. Und wenn wir das Gefühl haben, alle um uns herum sind relativ relaxed und da hat keiner so eine Versicherung abgeschlossen, dann tun wir das auch nicht. Wenn wir aber das Gefühl haben, das ist Usus, also da bin ich eher so der Letzte, der das noch nicht gemacht hat oder der sich hier nicht gekümmert hat, dann wirken diese Normen, also wirken die anderen sehr stark auf mich. Und da ist es auch eben die Frage, wie man damit auch umgeht, wie man vielleicht auch Beispiele bringt, wie andere in einer ähnlichen Altersklasse, ähnlichen Situation sich verhalten. Also diese impliziten Normen, die einen dazu bringen, etwas zu tun, die sind oft sehr mächtig.
Spannend, interessant. Es ist vor allem was das Thema, was du, weil du es ansprichst, Berufsunfähigkeit. Es wird ja eigentlich eine der wenigen Versicherungen neben der Haftpflichtversicherung, die auch von Verbraucherschützern wirklich als positiv und wichtig erachtet wird, ist ja die Berufsunfähigkeitsversicherung. Also es ist schon ein Punkt, der eigentlich medial eine relativ große Reichweite hat und ich so das Gefühl habe, dass gut, das bin ich auch so ein bisschen in der Versicherungsbubble, aber in meinem Umfeld schon viele wissen, dass sie es brauchen. der ein oder andere aber zu lange wartet und dann kommt, wenn es irgendwo zwickt und zwackt. Ja, das ist ähnlich wie mit der Pflegeversicherung. Ja, wenn dann die ersten Fälle in der Familie auftreten, dann ist man in der Regel auch nicht mehr so gesund, hoffentlich. Also hoffentlich nicht im Sinne von, dass man nicht mehr gesund ist, aber dass es halt nicht zu früh eintritt, der Pflegefall in der Familie. Und da ist es sinnvoll, eben früher was zu tun und als Berater eben darauf aufmerksam zu machen. Ja, das ist machen, glaube ich, auch viele schon, die ich mit denen ich so zusammenarbeite, die ich kenne. Aber es ist definitiv nochmal ein guter Ratschlag, das so zu machen. Und auch den Ansatz mit der KI fand ich jetzt interessant. Ja, weil KI wird ja häufig auch so ein bisschen als Feind gesehen, ja, dass die Beratung durch die KI ersetzt werden könnte. Du hast jetzt eben Beispiele genannt, wie die KI eben auch den Kunden in einen emotionalen Zustand versetzen kann, was ja bisher eigentlich so, sage ich mal, die Aufgabe des Beraters war und so ein Alleinstellungsmerkmal auch mehr oder weniger. Ich denke, also meines Erachtens wird der Berater aber da dennoch in dem Spiel noch gebraucht werden, weil wenn wir jetzt über Lebensplanung, das tun wir in dem Report ja auch permanent, wir sprechen ja nicht nur über Finanzen, sondern Lebensplanung ist ja eigentlich eins, ja. Das heißt, das muss ja auch wachsen. Und das ist jetzt zumindest mal meine These, dass der Kunde, der sich der KI nicht vollkommen anvertraut und dem wirklich alle Problemchen seines Lebens erzählt, auch nicht das Ergebnis bekommen kann, wie er es bei einem Berater bekommt, dem er sich eben öffnet und das Vertrauen gegenüber erbringt, weil so eine Finanzplanung ja auch permanent an die Lebensplanung eben angepasst werden muss. Also weiß ich nicht, ob du das jetzt so unterstützt.
Ja, definitiv. Also der Beratungsbedarf, der bleibt. Und das merkt man auch, dass da unglaublich großer Wunsch besteht, persönlich beraten zu werden, persönlich abgeholt zu werden. Und auch eben, du sprichst von Vertrauen, das ist doch auch noch was sehr Menschliches und auch eben sehr Individuelles. Und am Ende des Tages auch so faszinierend, die KI ist, am Ende weiß man ja dann doch nicht, stimmt das, ist da jetzt ein Bias drin, also schiebt die mich jetzt in eine Richtung, in die ich gar nicht gehen möchte. Und da ist, glaube ich, das Vertrauen dann doch höher in einen Berater oder eine Beraterin, die man kennt. Aber ich meinte jetzt auch weniger KI unbedingt als Beratung, sondern wirklich nur diese Möglichkeiten, diese Tools, die man dadurch erstellen kann. Also zu sagen, ich gebe jetzt wirklich diese Lebenssituation, diese individuelle Lebenssituation ein und ich kann mir jetzt da so eine Art 3D-Welt kreieren lassen. Sowas wird sicher interessant werden. Also ich bin mir sicher, dass es da auch schon professionelle Anbieter gibt. Ich kenne jetzt keine genauen Marken, weiß nicht, oder? Kennst du da schon?
Also ich kenne jetzt so solche Tools noch nicht, ja, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das in der Produktion ist und dass sowas demnächst auch kommen wird. Wenn ich jetzt über mich nachdenke, auch wiederum, wo meine Ängste denn da liegen, wenn ich über das Thema KI spreche und Sachen anzuvertrauen, ist vor allem auch, wo diese Daten dann landen und was mit diesen Daten im Hintergrund noch gemacht wird. Weil aktuell sind die ganzen KI-Sachen ja weitestgehend noch kostenfrei. Und kostenfrei macht gar keiner irgendwas. Ja, ist ja auch logisch. Also insofern, wenn ich das nicht direkt bezahle, bezahle ich es halt mit den Daten, die ich dann irgendwo hinterlasse. Ja, das ist so meine Angst und die ich da noch habe. Aber was du jetzt, wie gesagt, beschrieben hast, wären ja Systeme, die eigenständig sind, die man sich dann auch sehr wahrscheinlich einkauft als Berater oder auch als Versicherer, um dann eben dem Kunden Mehrwerte liefern zu können. Dann sind die Daten natürlich im System drin, des Versicherers oder des Beraters.
Genau, sowas. Also man kennt es ja auch im anderen Verkaufsbereich, wo das Auto schon direkt ins Wohnzimmer fährt, ja, und weil irgendwie sich das da schon theoretisch virtuell einsteigen kann und sich die Sachen einfach gut vorstellt. Ich glaube, der Effekt wird ziemlich stark sein, wenn man sein eigenes Leben sozusagen projiziert und dass das einen sicher ziemlich aufwühlen wird und dann Entscheidungen anders fallen. Aber ist noch ein bisschen Spekulation. Ich habe es jetzt nur eingebracht, weil ich eben in den Gesprächen Leute es interessant fanden und ich glaube, das könnte interessante Zukunftsrichtung sein, auch für die Beratung, hier wirklich einen ganz besonderen Mehrwert noch zu bieten. Also eher mit Hilfe der KI und nicht dagegen.
Das wäre jetzt eigentlich schon ein tolles Schlusswort, aber ich habe noch einen Punkt. Und zwar, bevor wir dann zum Schluss kommen, und zwar möchte ich nochmal einen kurzen Blick auf das Thema der Altersvorsorge im Report und des Investierens werfen. Nämlich fast die Hälfte wünscht sich eine Rente mit 60. Also es ist mit 49% immer noch ein sehr hoher Anteil. Zugleich steigt aber auch die Bereitschaft, bis 70 zu arbeiten. Ja. Woher kommt diese wachsende Akzeptanz? Ich meine, es ist immer noch die Minderheit, aber es ist trotzdem schon mehr als in den letzten Jahren zu sehen war, dass die Menschen bereit sind, länger zu arbeiten. Und wenn längere Arbeit normaler wird, führt das früher zur früherer Planung der Altersvorsorge oder wird es trotzdem aufgeschoben oder wie gehen die Menschen damit um? Kann man dazu auch was sagen? Also ist die Bereitschaft ist höher und man fängt jetzt auch rechtzeitig an zu planen oder nicht?
Also ich glaube, es ist schon auch ein Gewöhnungseffekt inzwischen. Also ein Einsehen, dass eine immer älter werdende Gesellschaft auch länger arbeiten muss, dass vor Jahren man noch gehofft hat, das geht irgendwie auch noch anders. Ich glaube nicht, dass die meisten da jetzt irgendwie freiwillig sagen, ja, super, wenn ich 10 Jahre länger arbeiten darf. Aber ich glaube, inzwischen ist das Einsehen da. Und wenn man ein bisschen fair ist, muss man auch sagen, ja, die Lebenserwartung steigt rapide und dann muss auch irgendwo mal was angepasst werden. Sonst haben wir eben diesen demografischen Wandel, dass am Ende, wie gesagt, 1:1 ein Pensionist auf einen Arbeitenden kommt und dann kann sich nichts mehr ausgehen. Was sicher auch hinzukommt, ist, dass viele Jobs vielleicht auch, sag ich mal, körperlich nicht mehr so anstrengend sind, auch durch dieses viele Homeoffice. Es gibt natürlich viele Ausnahmen, würde ich sagen, wenn man eben wirklich praktisch tätig ist oder in der Pflege oder im Supermarkt muss man nach wie vor dahin gehen, aber sehr, sehr viele Dinge sind ja sozusagen digitalisiert worden und lassen sich von zu Hause aus und von überall erledigen. Und ich glaube, mit so einer Art, mit so einem Job, der jetzt schon stark auch auf Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, ausgelegt ist, ist es sicher auch leichter, sich vorzustellen, den Job auch noch länger auszuüben, als wenn ich jetzt wirklich massiv körperlich irgendwie gefragt bin. Und ich glaube, deswegen gibt es da auch mehr Akzeptanz und auch hier die Gewöhnungseffekte. Also wie gesagt, wie man sich es mal angefangen hat, die jüngeren Generationen werden vielleicht von Anfang an davon ausgehen, dass sie länger arbeiten müssen und dann auch nicht so stark auf die Barrikaden steigen. Aber ansonsten, ich sehe das in Österreich, da gibt es ja immer einen Unterschied zwischen dem Renteneinstiegsalter bei den Frauen und den Männern. In Deutschland ja nicht. Und wenn man das hier abschaffen würde, gäbe es einen großen Aufschrei. Und ich als Deutsche denke mir immer so, was habt ihr eigentlich bei uns? Gibt es da gar keinen Unterschied? Aber wenn man es mal anders kennt, dann hält man natürlich ganz lange an dem fest. Und deswegen wird es sozusagen ein langsamer Prozess sein. Aber wir sehen eben von Jahr zu Jahr, sind die Menschen offener gegenüber dem längeren Arbeiten.
Ja, genau. Und dann ist natürlich auch wichtig, früh anzufangen, um eben den Zinseszinseffekt für sich arbeiten lassen zu können, ja, und das nicht zu verdrängen und zu sagen, ich mach's dann irgendwann später mal, ja, weil kann teuer werden oder dann irgendwann die Lücke eben gar nicht mehr ist gar nicht mehr schließbar. Ja, vielen Dank, Julia. Das waren, finde ich, sehr spannende Einblicke von dir in das Thema nochmal aus erster Hand zu bekommen. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für uns als Gast in den Podcast zu kommen.
Sehr gerne.
Und
gerne, der Bericht ist ja auch veröffentlicht. Also da sind auch interessante Daten. Ich glaube, das kann ich nur empfehlen, sich den mal anzuschauen.
Danke für den Hinweis. Genau, absolut. Der ist bei uns auf der Internetseite auch downloadbar oder ihr findet es hier in den Shownotes zu dem Podcast auch nochmal die Daten und könnt es euch hier direkt runterladen. Und es macht absolut Sinn, da reinzuschauen. Wie gesagt, seit 5 Jahren machen wir den vielleicht auch mal in die Vergangenheit, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, wie sich vielleicht einzelne Themen auch entwickelt haben, wie die Tendenzen und die Trends sind oder welche Sachen relativ stabil auch sind. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend zu sehen. Also vielen Dank, Julia, und hoffentlich bald mal wieder auf eine Wiederholung.
Gerne, vielen Dank.
Ja, was ich aus der Folge nun mitnehme, ist, dass Finanzplanung Lebensplanung ist. Das ist auch aus allen anderen Reports für mich hervorgegangen, dass das Thema Berufsunfähigkeit und die persönlichen Risiken häufig immer noch von den Kundinnen und von den Kunden unterschätzt werden. Man selber meint, ach, ich werde schon nicht berufsunfähig. Das sind Dinge, die kennt ihr in euren Beratungsgesprächen, aber die gehen auch eindeutig hier aus dem Report hervor. Das Thema Finanzbildung, das ist natürlich eigentlich auch eine Aufgabe vom Staat, das irgendwie in die Schulen mit rein sollte, aber es ist halt noch nicht da. Deswegen auch eine wichtige Aufgabe hier für euch als Beraterinnen und Berater, da eben auch den Kunden mehr abzuholen, noch mehr abzuholen und mehr Verständnis zu bekommen, dass eben die Akzeptanz dann auch hoch ist, früh was zu machen oder überhaupt was zu machen. Und zum Thema Renteneintritt, über das Thema, wo wir jetzt zum Ende hin gesprochen haben, auch interessant und zu sehen, dass Menschen früher bereit sind, eben auch oder nicht früher, sondern dass sie überhaupt bereit sind, länger zu arbeiten, weil sie einfach der Realität auch so ins Auge kommen können. Und vielleicht ein Punkt noch, das KI-Thema fand ich wirklich auch sehr spannend, wie man denn so KI-Tools einsetzen kann, um den Beratungsalltag eben auch zu erleichtern. Ja, danke fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Die aktuellen Studienchecks, wie eben schon erwähnt, der Financial Freedom Report, verlinken wir euch in den Shownotes. Bei Fragen oder Themenwünschen schreibt uns gerne an Social Media über unsere Social Media Kanäle oder an socialmedia@lv1871.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, und ich sag auf Wiederhören oder guten Abend, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört.